Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Heute mit Maximilian Prose. Schön, dass Sie dabei sind. Diskussionen in sozialen Medien, ja, die sind häufig feindselig, polarisierend und haben wenig mit dem tatsächlichen Meinungsbild in der Gesellschaft gemein. Auch weil wenige viel und die meisten gar nichts schreiben. Warum das so ist, darum geht es gleich. Genau wie um die Frage, warum das mögliche Aus eines Forschungszentrums ein Problem für die deutsche Endlagersuche bedeuten könnte. Ja, aber bei all diesen aufwühlenden Themen jetzt erstmal ein Geräusch, das mich immer ziemlich beruhigt. Es ist das Lodern und Knacken eines Lagerfeuers. Ja, was heute als Ruheort gilt, das war einer der wichtigsten Treiber für die Entwicklung zum modernen Menschen. Doch seit wann können unsere Vorfahren eigentlich Feuer machen? Dazu gibt es nun neue Erkenntnisse im Fachblatt Nature und Michael Stang, der kennt die Ergebnisse. Und der ist jetzt auch bei mir im Studio. Michael, wie lange können denn Menschen schon Feuer machen?
Ja, seit mindestens 415.000 Jahren, das zeigen neue Ausgrabungen in England, in Barnum, in Suffolk, entdeckten Archäologen eine Feuerstelle, in der Feuer offenbar häufig, regelmäßig auch gezielt gemacht wurde. Hinweise liefern etwa Hitzespuren im Sediment und die zeigen, dass die Temperaturen in der Feuerstelle dort wiederholt bis zu 750 Grad Celsius erreichten.
Aber so eine bloße Feuerstelle alleine heißt ja noch nicht, dass die Menschen damals das Feuer auch tatsächlich selbst entfacht haben.
Nein, das heißt das natürlich nicht. Es geht nur um indirekte Beweise und die neuen Daten, die zeigen, dass es sich tatsächlich um eine räumlich begrenzte Feuerstelle handelte. Und diese Bodenveränderungen sind nicht etwa durch Waldbrände entstanden. Der wichtige Punkt hier bei dieser neuen Studie ist aber, dass an der Feuerstelle auch zwei Stückchen Eisenpyrit gefunden wurden. Und das legt nahe, dass die Menschen damals das Feuer auch selbst entzünden konnten. Denn Eisenpyrit, das ist ein Mineral, mit dem sich leicht Funken aus Feuerstein schlagen lassen. Das ist auch von vielen späteren Fundorten bekannt. Und diese ganzen Hinweise zusammen lassen den Studienautoren eben den Schluss zufolge zu, dass Menschen schon vor mindestens 415.000 Jahren Feuer eben nicht nur nutzten und beherrschten, sondern es auch jederzeit nach Belieben entfachen konnten.
Aber was ist denn über diese Menschen dort bekannt? Also kann das unsere Art Homo sapiens gewesen sein?
Nein, kann es nicht. Homo sapiens gibt es erst seit rund 300.000 Jahren. Damals lebten aber frühe Neandertaler in dem Bereich, was heute England ist. Und auch wenn es jetzt dort an dieser Fundstelle keine direkten Fossilienfunde gab, ist es sehr wahrscheinlich, dass eben Neandertaler dort am Werk waren. Und was nebenbei bemerkt, auch ein weiterer Hinweis darauf ist, dass diese Menschen, also unsere ausgestorbenen Vettern, technisch weitaus versierter waren, als das heute weiter viele denken und Neandertaler immer noch als dumme Keulenschwinger sehen. Das waren sie aber nicht, sondern diese Menschen waren sehr gut an die damaligen Gegebenheiten angepasst.
Und wie viel früher konnten denn jetzt Frühmenschen damit Feuer machen, als das bisher belegt war?
Ungleich rund 350.000 Jahre. Die bislang ältesten Hinweise fürs aktive Feuermachen, die stammen aus Frankreich und die sind nur 50.000 Jahre alt. Aber es war schon lange klar, dass es weitaus ältere Fundstätten geben muss. Die Frage ist halt immer, wie lässt sich das konkret nachweisen? Da liegt ja nicht irgendwie ein altes Feuerzeug da. Das ist wirklich ziemlich schwer. Aber es gibt deutlich ältere Fundstätten in Afrika zum Beispiel. Ich war vergangene Woche im südafrikanischen Swartkrans. Da gibt es Hinweise auf die Feuernutzung vor rund 1,9 Millionen Jahren. Auch aus Kenia gibt es Fundstätten, die deutlich älter als 1 Million Jahre sind. Das heißt, Feuer spielte in der Menschheitsgeschichte schon früh eine Rolle. Unklar ist einfach nur, seit wann Menschen wirklich tatsächlich es jederzeit entzünden konnten.
Ja, dann sag uns noch, warum war denn jetzt die Nutzung des Feuers für die menschliche Entwicklung so wichtig?
Naja, viele Forschende bezeichnen das wirklich als die größte Erfindung der Menschheit. Ja, Dinge wie Rad, Internet und so weiter, das sind ja alles moderne Erfindungen. Die Geschichte der Menschheit reicht aber 7 Millionen Jahre zurück. Und erst wirklich mit dem Feuer, mit seiner Beherrschung, waren Menschen in der Lage, solche kulturellen Eigenschaften hinzukriegen. Ohne Feuer hätte es das nicht gegeben. Feuer entschied wirklich über Leben und Tod. Wer Feuer hat, kann sich einfach vor Angreifern schützen, sich wärmen, Licht machen, Essen zubereiten, was nahrhaft ist. Es war für ein großes Gehirn auch sehr wichtig und man kann einfach dann sehr gut in vielen Gebieten überleben.
Michael Stang dazu, ab wann Menschen selber Feuer entfacht haben. Von dieser zugegeben sehr alten Erfindung der Menschheit jetzt zu einer vergleichsweise modernen, nämlich der Atomkraft. Obwohl Deutschland seit fast 3 Jahren ausgestiegen ist aus der Atomkraft, ist immer noch unklar, wo die vielen Tonnen Atommüll nun schlussendlich gelagert werden sollen. Ja, und um ein Endlager zu finden, dafür braucht es viel, viel Forschung. Und ein Teil davon, der wird in Monterrey betrieben, ein Untertagelabor in der Schweiz. Doch das Schweizer Bundesamt für Landestopographie, das möchte Monterrey nicht weiter betreiben, weil es 1,5 Millionen Schweizer Franken einsparen muss. Was das bedeuten könnte, das weiß Dagmar Röhrlich.
Den Atommüll eines Tages sicher unterzubringen, das braucht vor allem eins: Forschung. Und die wiederum braucht Experimente. Nicht nur im Labormaßstab, sondern in den wirklichen Dimensionen und mit echtem Wirtsgestein. Man braucht also Untertagelabore. Labore wie im Monterrey in der Schweiz, mitten im Hausberg der kleinen Stadt Saint-Ursanne, etwa 300 Meter unter der Erde. Hier wird seit fast 3 Jahrzehnten untersucht, wie Tonstein auf den hochradioaktiven Abfall reagiert. Dieses Labor ist etwas Besonderes.
Monterrey ist ein internationales Forschungskonsortium, quasi von den Schweizern gegründet. Das heißt, ganz viele internationale Partner sind da mit dran beteiligt und fahren dahin und forschen. Behandelt werden alle möglichen Fragen, die in Wirtsgestein relevant sind. Also hydrogeologische Fragestellungen, geochemische, geotechnische Aspekte.
Christoph Borke leitet das Fachgebiet Sicherheitsforschung beim Deutschen BES, dem Bundesamt für Sicherheit in der nuklearen Entsorgung. In Monterrey wird simuliert, was später in einem Endlager passieren würde. Etwa, wie sich die Behälter durch den radioaktiven Abfall aufheizen und dann das Füllmaterial um sie herum verändern und schließlich den Tonstein.
Die Forschung da in dem Untertagelabor hat schon viel die Konzepte von Endlagern mit beeinflusst.
Etwa, wie die senkrechten Schächte eines Tages verschlossen werden sollen, durch die das Bergwerk betrieben wird und die Behälter in die Tiefe gelangen. Das Großexperiment dreht sich um ein ausgeklügeltes System unterschiedlicher Barrieren, die den Austritt von Radioaktivität verhindern sollen. Denn auch über diese Schächte darf nichts entweichen, über 1 Million Jahre hinweg.
Sowas wird er dann tatsächlich über viele Jahre und mit kompliziertem Aufbau und Versuchsanordnung und vielen Sensoren, die eingebaut werden, getestet, um dann am Ende, wenn man tatsächlich dann den Schachtverschluss in den Sicherheitsanalysen einplant und am Ende ja auch bauen möchte, da wirklich die Gewissheit hat, dass so ein Schachtverschluss dann auch wirklich funktioniert, so wie man sich das gedacht hat.
Es sind solche Experimente, die für die Endlagerforschung zentral sind. Sie helfen, die für die Sicherheit entscheidenden Langzeitprozesse im Tonstein besser zu verstehen. Auch wichtig für die Bedeutung von Monterrey: der internationale Charakter. Hier forschen mehr als 20 Partnerorganisationen aus 10 Ländern. Spanien etwa, die USA, Japan, Kanada, die EU, Belgien oder auch Deutschland.
Jeder hat ein unterschiedliches Interesse und eine unterschiedliche Blickrichtung und jeder Partner übernimmt einen Aufgabenpart dabei. Das heißt, dass man dann am Ende, wenn man so ein Experiment tatsächlich umgesetzt bekommt, auch Erkenntnisse kriegt, an die man vielleicht selber mit den eigenen Gedankengängen und Erforderlichkeiten nicht gehabt hätte, was ein Mehrwert ist.
Sollte Monterrey Ende 2026 schließen, blieben viele Langzeitexperimente unvollendet, Daten wären verloren. Zwar gibt es andere Untertagelabore, die französischen jedoch sind bisher unter anderem stärker national ausgerichtet und das belgische forscht in einem weichen, plastischen Ton. Ergebnisse sind also nur begrenzt übertragbar. Für Deutschland wären die Folgen einer Schließung erheblich.
Wenn Monterrey tatsächlich nicht mehr in Frage kommen sollte für Experimente, dann müssten wir uns auf jeden Fall mittel- bis langfristig eine Alternative suchen. Wir brauchen schon im Standortausfallprozess Erkenntnisse, die aus Untertagelaboren kommen.
Für die deutsche Endlagersuche ist Monterrey wegen der geologischen Ähnlichkeit des Wirtsgesteins kaum zu ersetzen. Fiele das Labor weg, müsste Deutschland deutlich früher ein eigenes Forschungslabor im Tonstein auffahren, mit entsprechenden Mehrkosten und Verzögerungen.
Ein Bericht von Dagmar Röhrlich war das. Sogenannte Lurker, das sind Menschen, die bei Online-Diskussionen vor allem mitlesen und sich nicht selbst daran beteiligen. Ja, auch wenn dieser Begriff Lurker maximal uncharmant klingt, machen Sie sich keine Sorgen, wenn Sie selbst zu den Lurkern gehören. Das sind nämlich die allermeisten Online-NutzerInnen, je nach Internetforum so bis um die 90%. Und damit sind Online-Diskussionen ja häufig von polarisierenden Kommentaren weniger geprägt. Warum viele lieber lurken, statt zu schreiben, dazu gibt es viele Erklärungsansätze. Und nun hat das auch eine aktuelle Studie in Science Advances untersucht. In einem Feldversuch haben sie 520 Reddit-Nutzer beobachtet, die viel und wenig mitdiskutiert haben. Und ich konnte vor der Sendung mit einer der Autorinnen der Studie sprechen, nämlich mit Lisa Oswald vom Max-Planck-Institut für Bildungsforschung. Und meine erste Frage war, warum es so schwierig ist, Lurker in Online-Diskussionen zu untersuchen.
Genau, diese Personen, die hinterlassen natürlich gar keine sichtbaren Spuren im Netz. Also wenn ich mich interessiere für die Leute, die sich aktiv beteiligen, dann kann ich natürlich einfach deren Kommentare analysieren, mir anschauen, worüber die sprechen und wie die darüber sprechen. Aber besonders die Lurker, die hinterlassen eben wenig Signal, das man analysieren kann.
Und das haben Sie es allerdings doch in Ihrer Studie geschafft. Wie haben Sie das denn gemacht?
Genau, wir haben ein kollektives Diskussionsexperiment aufgebaut und da haben wir 520 US-TeilnehmerInnen eingeladen, ja, sich an verschiedenen Umfragen zu beteiligen erstmal und dann für 4 Wochen verschiedene politische Themen zu diskutieren untereinander. Und dafür haben wir 6 verschiedene Diskussionsräume, sogenannte Subreddits, auf Reddit aufgebaut. Einerseits haben wir versucht, diese Ungleichheit in der Beteiligung zu reduzieren, indem wir einfach mal Leute finanziell dafür incentivieren. Also einfach mal zu schauen, ob sich diese Stillen mehr beteiligen, wenn man ihnen bis zu $2 für jeden Tag, an dem sie sich beteiligen, nochmal hinzugibt. Und in einer Gruppe haben wir Leute immer wieder erinnert, sich bitte konstruktiv zu beteiligen, beim Thema zu bleiben und sich bitte respektvoll ihren Mitdiskutierenden gegenüber zu verhalten.
Und was kam dann bei dem Experiment raus? Also was hat tatsächlich Leuten geholfen, mehr zu diskutieren? Und wie haben Leute das auch wahrgenommen, das Klima in den Gruppen?
Ich muss sagen, ausschließlich die finanziellen Anreize haben ein bisschen diese ungleiche Beteiligung reduziert. In der anderen Gruppe hat sich gar nichts verändert. Das heißt, das Experiment war eigentlich ja fast ein bisschen ernüchternd, hat wirklich uns gezeigt, wie stabil dieses Phänomen von ungleicher Beteiligung in politischen Diskussionen online ist. Allerdings, was wir besonders interessant fanden, war, inwiefern sich deskriptiv die Lurker von den Aktiven unterscheiden. Und das haben wir in der Modellierung von den Daten in 2 Teile unterteilt. Einerseits haben wir uns eben angeschaut, wie sich die Stillen von Leuten, die irgendwann mal was schreiben, unterscheiden. Und da hat sich eben gezeigt, dass Leute, die wirklich sich gar nicht beteiligen in diesen Diskussionen, die Diskussion als besonders toxisch und wenig konstruktiv und die Gruppe als respektlos und polarisiert wahrnehmen. Und spannenderweise hat sich das ziemlich ähnlich dargestellt bei den Leuten, die ganz besonders aktiv waren. Nämlich dann haben wir in einem zweiten Schritt uns nur noch angeschaut, wie sich die, die sehr viel schreiben, von den Leuten, die eher wenig oder ab und zu mal was schreiben, unterscheiden. Und da hat sich eben gezeigt, dass auch die Leute, die sehr, sehr aktiv sind, eine ziemlich negative Wahrnehmung von der Diskussionsumgebung haben.
Das heißt also, Menschen, die viel schreiben, nehmen die Diskussion auch als toxisch wahr. Es hindert sie aber nicht daran. Und Menschen, die ganz, ganz wenig schreiben, nehmen es als toxisch wahr und schreiben vielleicht deswegen nicht. Sind das denn ja Ergebnisse, die Sie mit Ihrem Studiendesign auch verallgemeinern können? Es waren ja nur 520 Reddit-User. Oder wie passt das vielleicht auch in weitere Forschung zu dem Thema?
Also ich würde auch sagen, man kann das jetzt nicht sehr breit generalisieren. Wie Sie sagen, es war ein US-Experiment auf einer ganz spezifischen Plattform. Und trotzdem muss man sagen, dass viele von unseren Ergebnissen ziemlich direkt anknüpfen an bisher schon existierende Forschung. Auch wenn man sich die demografischen Faktoren anschaut, ist es so, dass besonders diese sehr, sehr aktiven, insbesondere politisch interessiert waren und auch vermehrt Männer waren.
Und aus diesem ganzen Experiment, haben Sie da auch eine Idee, wie wir das Problem ja von toxischer Online-Kommunikation lösen können oder was Lösungsansätze sein können?
Also ich würde grundsätzlich mal sagen, eine Erkenntnis, die ich hier ableiten würde, ist erstmal, dass es ein sehr stabiles Phänomen ist, dass wir sehr ungleich verteilte Beteiligungen in politischen Diskussionen im Netz haben. Und das kann natürlich einfach Konsequenzen für öffentliche Meinung haben. Wenn wir Kommentarspalten unter Newsartikeln lesen und uns denken, oh wow, so denkt Deutschland, dann ist das sehr, sehr wahrscheinlich nicht der Fall. Und dann grundsätzlich, wie man möglicherweise diese extrem ungleiche Beteiligung ein bisschen reduzieren könnte. Da scheint es bei uns so, dass eher positive soziale Anreize oder positives soziales Feedback haben wir auch gefunden in unserer Studie. Also wenn Leute Upvotes, so heißt es bei Reddit, also das gleiche wie Likes bekommen, dann zeigt es auch, dass sie dann am nächsten Tag oder allgemein mehr partizipieren. Das heißt, positives soziales Feedback könnte ungleiche Beteiligung auch ein bisschen reduzieren. Und man könnte natürlich auch die Frage stellen, ob nicht auch eine obere Grenze für extrem stark sich beteiligende Leute denkbar wäre. Also die Frage ist natürlich, ist es verhältnismäßig, dass manche Leute über 100 Kommentare an einem Tag schreiben?
Die Forscherin Lisa Oswald dazu, warum wenige viel und viele kaum online mitdiskutieren. Sie kennen das vielleicht, wenn man geröntgt wird, dann heißt es jetzt bitte den Arm oder das Bein ganz, ganz still halten, sonst verwackelt das Bild. Bei der Röntgenanlage, um die es jetzt geht, ist Bewegung aber ausdrücklich erwünscht. Sie wurde vor kurzem am Veterinärmedizinischen Institut in Leipzig eröffnet, um Videos zu erstellen, die Tiere bei ihren Bewegungen durchleuchten. Claudia Neumeier hat sich die Anlage für uns zeigen lassen.
Für Franziska Wagner geht die Arbeit los, indem sie sich am Oberteil ein Dosimeter anklipst, das ihre Strahlenbelastung misst.
Und dann ziehe ich mir meine Röntgenschutzkleidung an.
Also einen Schilddrüsenschutz und eine Bleischürze. Dann geht es für die Laborleiterin an das Kontrollpult der neu eingeweihten Flukin-Anlage. Hinter einer Schutzscheibe befinden sich zwei würfelförmige weiße Kästen, die an einem Schienensystem an der Decke hängen. Darüber kann Franziska Wagner sie frei im Raum bewegen.
Die Strahlung kommt aus diesen beiden Geräten hier, quasi über Kreuz. Das ermöglicht später eine dreidimensionale Rekonstruktion der Röntgenvideos am PC.
Den beiden Röntgengeräten jeweils gegenüber befinden sich Bildverstärker, die ein bisschen an alte Röhrenfernseher erinnern.
Da ist eine Fluoreszenzschicht drin, die eben es schafft, aus diesen Röntgenelektronen sichtbares Licht zu zaubern.
Mit dieser Anlage röntgt die Forscherin, wie sich Tiere bewegen. Das konnte auch eine vorherige Anlage schon, allerdings für maximal 6 Sekunden.
Also besonders ist eben, dass die Strahlendosis sehr, sehr geringer ist im Vergleich zu der alten. Es wird einen Durchleuchtungsmodus haben, mit dem wir auch zeitlich nicht limitierte Aufnahmen machen können.
Eine Hochfrequenzkamera filmt die umgewandelten Bilder dann ab. Und zwar mit 500 Bildern pro Sekunde. Zum Vergleich, bei einem Kinofilm sind 24 Bilder pro Sekunde Standard.
Und damit sind wir in der Lage, die Bewegung zeitlich extrem hoch aufzulösen, aber auch örtlich. Das heißt, die örtliche Auflösung beträgt ein Bruchteil eines Zehntel Millimeters.
Die Anlage kann auch Körperregionen durchleuchten, die vorher nicht zugänglich waren. In einem der Projekte, die an der Flukin-Anlage jetzt anlaufen, zum Beispiel bei Hühnern.
Ja, also das Hühnerprojekt ist streng assoziiert mit dem Tierschutz. Es ist aufgefallen, dass Legehennen häufig Probleme mit ihrem Brustbein haben. Das reicht von Brustbeindeformationen, aber bis hin zu Brüchen, Splitterbrüchen, und keiner weiß so genau, warum das eigentlich auftritt. Und eine Hypothese ist, dass die Hühner beim Landen auf der Stange oder auch beim Abspringen von der Stange gewissermaßen eine Bruchlandung machen. Um das nachzuweisen, muss man aber in das Huhn hineinschauen. Und das machen wir hier mit der Flukin-Anlage.
Die Hühner würden dann so trainiert, dass sie auf Kommando auf eine Stange auf- und wieder abspringen. Außerdem gibt es zwei Laufbänder. Eines für Hühner und sonstige Tiere bis etwa 100 Kilogramm und eines für große Tiere, etwa für Pferde oder Rinder. Mit den Messbedingungen kämen die Tiere in der Regel gut klar.
Die Rinder sind ja fähig, das alles zu lernen. Wir hatten die vorher trainiert, halfterführig gemacht und so, dass sie auch wirklich völlig stressfrei hier mit der Situation umgehen konnten.
Und Pferde sind das ja auch gewohnt. Wenn Pferde zu Turnieren gefahren werden, müssen sie auf den Hänger verladen werden.
Ergänzt Institutsleiter Christoph Mülling.
Also da haben wir tatsächlich noch keine Probleme hier gehabt. Natürlich würden wir nur trainierte und friedliche Pferde nehmen. Wenn ein Pferd hier, verrückt spielt, dann wäre das weniger lustig für Mensch und Anlage.
Mit entspannten Pferden untersucht ein anderes Projekt an der Röntgenanlage, wie Zügel auf das Gebiss wirken. Das könnte nämlich der Grund sein, warum Pferde manchmal anfangen, im Mund zu bluten. Auch wenn die ersten Projekte Tiere röntgen, erfülle die Anlage auch alle Voraussetzungen, um Bewegungen von Menschen zu durchleuchten.
Sodass Humanmediziner, Orthopäden, wenn die ein Projekt haben, hier sozusagen die Zulassung beantragen können und dann hier Untersuchungen machen können.
Bei der offiziellen Eröffnungsfeier vor ein paar Tagen hätten bereits einige Mitglieder der Humanmedizin in Leipzig Interesse bekundet.
Bewegungen von Menschen und vor allem Tieren durchleuchten. Ein Beitrag von Claudia Neumeier war das. Und es geht jetzt hier auch tierisch weiter bei den Meldungen aus der Wissenschaft heute von und mit Lucian Haas.
Kastration und Verhütung können das Leben verlängern. Das gilt zumindest für Säugetiere in Zoos. Durch das Unterbinden der Fortpflanzung steigt deren Lebenserwartung im Durchschnitt um rund 10%. Unabhängig vom Geschlecht. Das zeigt eine Studie im Fachmagazin Nature. Ein internationales Forschungsteam hat dafür Daten von 117 Arten ausgewertet, die weltweit in Zoos und Aquarien gehalten werden und um eine Meta-Analyse früherer Studien ergänzt. Demnach sind kastrierte Männchen durch den Wegfall des Geschlechtshormons Testosteron weniger aggressiv und eher risikoscheu. Deshalb sind bei ihnen letale Zwischenfälle seltener. Bei den Weibchen verlängern Verhütung und Sterilisation gleichermaßen das Leben, vermutlich weil der körperliche Stress durch Schwangerschaften ausbleibt.
China legt Pläne für einen großen Teilchenbeschleuniger auf Eis.
Vor 10 Jahren hatte China Pläne für einen 100 Kilometer langen Teilchenbeschleuniger namens Circular Electron Positron Collider vorgelegt. Der CEPC sollte der größte Teilchenbeschleuniger der Welt werden. Doch kürzlich hat die chinesische Akademie der Wissenschaften das Projekt nicht in den aktuellen 5-Jahres-Plan aufgenommen. Dieser Rückschlag für den CEPC könnte nun dem Future Circular Collider FCC Rückenwind geben. Dabei handelt es sich um einen 91 Kilometer langen Beschleunigerring, den das Europäische Kernforschungszentrum CERN in Genf als Nachfolger des 27 Kilometer langen Large Hadron Collider plant. Ohne das Konkurrenzprojekt aus China könnten die CERN-Mitgliedstaaten eher gewillt sein, der Finanzierung des 15 Milliarden Euro teuren FCC zuzustimmen. Anfang November hatte der CERN-Rat eine Machbarkeitsstudie positiv aufgenommen.
Im Amazonas-Regenwald entsteht eine neue Klimazone.
Der Klimawandel führt bereits heute dazu, dass in der Region häufige heiße Dürreperioden auftreten. Künftig könnten diese sogenannten Hot-Drought-Phasen deutlich extremer werden, länger andauern und sogar während der klassischen tropischen Regenzeit vorkommen. Das beschreibt ein Forschungsteam der University of California, Berkeley, im Fachjournal Nature auf Basis von Modellrechnungen. Als Folge könnte der Amazonas-Regenwald bis Ende des Jahrhunderts zu einer neuen, heißeren Klimazone werden. Die Forschenden nennen sie die Hypertropen. Sie warnen zudem, unter diesem Klimaregime würde der Regenwald zumindest in Teilen an seiner Belastungsgrenze kommen und seine Funktion als CO2-Senke verlieren.
Ein neuer Preprint-Server akzeptiert auch Studien, die mithilfe von KI geschrieben wurden.
Er heißt AI-Kive und wurde von unter anderem den Universitäten von Manchester, Toronto, Oxford und Tsinghua gestartet. Auf Preprint-Servern erscheinen Studien, bevor sie unabhängige Forschende begutachtet haben. Anders als bei bekannten Preprint-Servern wie Archive, BioArchive oder MedArchive werden von AI-Kive explizit auch Studien akzeptiert, bei denen eine KI als Autor oder Co-Autor genannt ist. Zum System gehört ein eigenes KI-Modell, das mit Agenten die Qualität der eingereichten Paper checkt und den Autoren Empfehlungen gibt, wo sie etwas überarbeiten sollen.
Die NASA hat den Kontakt zum Mars-Orbiter MAVEN verloren.
MAVEN umkreist seit 11 Jahren den Mars. Am Wochenende führte seine Umlaufbahn ihn hinter den roten Planeten. Als er aus dem Funkschatten wieder hervorkam, blieb die Funkverbindung allerdings laut Angaben der NASA unterbrochen. Die NASA-Techniker vermuten, dass MAVEN die korrekte Ausrichtung verloren haben könnte. Sie versuchen nun, den Orbiter auf seiner berechneten Bahn gewissermaßen blind anzufunken, in der Hoffnung, ihn wieder reaktivieren zu können. MAVEN hat am Mars Atmosphärenmessungen durchgeführt und zudem als wichtige Funkrelaisstation für die Mars-Rover Curiosity und Perseverance gedient.
Sternzeit, 11. Dezember. Hoffnung am Abend. Es wird langsam wieder Sommer. Manchen Menschen schlägt die viele Dunkelheit aufs Gemüt. Wer sich nach längeren Tagen sehnt, für den gibt es eine hoffnungsvolle Botschaft. Die Abende werden schon jetzt wieder etwas länger. Winteranfang, der kürzeste Tag des Jahres, ist erst am Sonntag kommender Woche. Doch an jenem Tag erfolgt nicht der späteste Sonnenauf- und der früheste Sonnenuntergang. Den extrem frühen Sonnenuntergang erleben wir bereits jetzt. Ganz im Süden Deutschlands, etwa in Lörrach, geht die Sonne heute so früh auf wie sonst nie. An der dänischen Grenze ist dies erst Sonntag der Fall. Danach sinkt die Sonne von Tag zu Tag etwas später hinter den Horizont. Anfangs beträgt die Veränderung nur wenige Sekunden pro Abend, aber es wird jeden Tag ein wenig mehr. Bis Winteranfang kommen schon 2 bis 3 Minuten zusammen. Weil sich aber auch der Sonnenaufgang verspätet, werden die Tage weiterhin kürzer. Ursache dieses kuriosen Phänomens sind die elliptische Erdbahn und die Neigung der Erdachse. Die Sonnenscheindauer, also die Länge des lichten Tages, erreicht erst zur Wintersonnenwende in 1,5 Wochen ihren geringsten Wert. Wer sich aber besonders abends nach mehr Licht sehnt, kann sich jetzt schon über die gefühlte Sonnenwende freuen. Als die Sternzeit im vergangenen Jahr in etwas anderer Form auf dieses Phänomen hingewiesen hatte, fragte eine Seelsorgerin nach dem Skript. Sie hat vielen Menschen damit Hoffnung gemacht. Sonne und Erde machen klar, dass der Sommer in Sicht kommt, wenn auch erstmal nur ganz langsam.
Und auch wenn die Sonne gerade untergeht, der Sommer ist schon ganz, ganz in der Ferne in Sicht. Mein Name ist Maximilian Brose. Kommen Sie gut durch den Abend.